wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Shortleg, Shortleg, Shortleg. We're gonna rock the show. Shortleg, Shortleg, Shortleg. Bang your head and let it flow. Shortleg, Shortleg, Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg, Shortleg, Shortleg.
Herzlich willkommen zu Tag 2 der PDC WM 2021, begleitet hier im Shortleg Podcast von Daten.de. Mein Name ist Marvin van Boom. Ich begrüße euch zur zweiten Ausgabe der diesjährigen WM. Und neben mir mit dabei ist mein Daten.de-Kollege Moritz Kettner. Hi Moritz.
Ja, die Legende besagt nämlich, dass die Darts von Glenn Durn nach seinem zweiten Satz immer noch im Board stecken. Darüber sprechen wir auch noch. Guten Abend zusammen.
Das auf jeden Fall. Und mit dabei im Trio heute auch wieder der Shorty. Hi Shorty.
Hallo, grüße euch. War ein schöner Tag heute. Bin gespannt, was so kommt.
Ja, das definitiv. Wir haben 8 Matches zu besprechen, verteilt auf 2 Sessions. Ihr wisst, wo ihr den Podcast hören könnt, unter anderem bei Spotify, Apple Podcasts. Ich will es nicht jeden Tag während der WM wieder erwähnen. Deswegen gehen wir doch direkt rein. Also Scholte, du hattest recht auf jeden Fall. Die Halle wurde umgebaut. Wie fandest du das neue Design, dieser lange Walk-on zur Bühne hin, diese verlängerte Bühne?
Irgendwie echt schräg, muss ich sagen. Du hast natürlich als Spieler einen Auslauf sondergleichen, gar nicht die Frage. Sieht aus wie so ein riesiges Kinderbett. Du kannst nicht ganz weg, aber du fällst auch nicht raus. Und irgendwie kann ich mich noch nicht ganz so dran gewöhnen, muss ich sagen. Aber der Umbau ist passiert, nur nicht so ganz wie erwartet, ja, mit diesen beiden großen plakativen Wänden da, aber halt unbewegte Bilder, aber dafür dann eben LED an den Seiten. Naja, ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Sie haben ja auch noch ein paar Tage Zeit. Mal sehen, ob da noch ein bisschen mehr Bewegung hinter den Spieler dann irgendwie in den nächsten Tagen angedacht ist.
Die gute Nachricht vorneweg, Max Hopp hat es nicht gestört, denn der hat zum Glück gewonnen, 3-0 Erfolg gegen Gordon Mathis. Wir kommen dann gleich dazu. Ich würde aber trotzdem gerne chronologisch vorgehen, das haben wir die letzten Jahre immer so gemacht. Deswegen beginnen wir auch mit der Mittagssession und dem ersten Match des Tages. Moritz, das wurde bestritten von Ryan Joyce und Karel Sedlacek. Das war ein sehr ausgeglichenes Match. Wir hatten direkt mal den ersten Decider in dieser WM, wo sich Joyce am Ende durchsetzen konnte.
Ja, echt cool und es kam mir dann wirklich auf die letzten Darts absolut an. Karel Sedlacek ist super gestartet, mit dem High-Finish den ersten Satz weggenommen und dann waren in allen Sätzen was relativ deutlich, bis es dann im Entscheidungssatz tatsächlich auf das letzte Leg ankommt und da ist ja so viel passiert, allein in dem einen Leg. Ryan Joyce überwirft 106 Punkte, Karel Sedlacek verwirft 4 Matchstarts und am Ende muss es Ryan Joyce über die Doppel-7 richten, wo er sich auch wahrscheinlich am Ende fragt, wo er hingekommen ist. Bei der 106, da kann man durchaus sagen oder streiten, viele werden jetzt sagen, ja klar, er muss auf die 6 oder die 10 gehen, damit er sicher einen Dart auf Doppel bekommt. Stattdessen versucht er die 14, trifft die große Zahl nicht. Ich sage, Problem ist eher, glaube ich, der Matchplan, zu wissen, was er in dem Moment zu spielen hat. Da hat er so ein bisschen gezögert. Und in dem Moment, wo er gezögert hat und überlegt hat, soll ich jetzt 6-10 spielen, soll ich die 14 nehmen, in dem Moment hat er die Aufnahme schon verloren gehabt und da war er nicht bereit für und ist mit einem ganz, ganz blauen Auge davon gekommen.
Genau, am Ende waren 6 verpasste Matchstarts von Karel Sedlacek. Trotzdem finde ich ein guter Auftritt vom Tschechen, der sich jetzt in den letzten Wochen echt wieder ordentlich noch gesteigert hat. Die zweite Partie wurde dann bestritten zwischen Ross Smith und David Evans. Das war eine Partie, wo ich dachte, okay, das könnte echt sehr ausgeglichen verlaufen. Jetzt haben wir am Ende das klare Ergebnis von 3-0, Shorty. Aber es war jetzt nicht so deutlich, wie das Ergebnis vermuten lässt.
Nee, das ist ja das Schöne bei diesem Set-Modus. Du musst eben an den wichtigen Situationen da sein. Und das hat Ross Smith heute einfach schon schlecht getan. Deswegen auch dieses deutliche Ergebnis. Also er hatte natürlich genug Chancen, David Evans, aber das ist immer dasselbe Phänomen. Rankommen an die Geschichte, ja, aber dann auch rübertreten, also quasi das Leck, das Set und vielleicht das Match holen, das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Und da ist eben Smith so ein bisschen abgezockter gewesen als Evans heute.
Ist auch der Faktor Ellipelli wieder, ne? David Evans, der auf der Challenge Tour ja auch, glaube ich, gezeigt hat, was er imstande ist zu leisten, auf dem wir uns im nächsten Jahr auf der Tour freuen dürfen. Mhm. Ja, und dann kommt er zur WM und scored wunderbar. Also da war in einigen Lecks auch mal gut vorne, aber ja, 5 von 21 auf Doppel ist dann das, was die Nummer versaut.
Ja, der Faktor Eli Pelli ist natürlich immer jedes Jahr wieder für die Debütanten ein ziemlich großer, auch wenn dieses Jahr dann jetzt erstmal keine Fans mehr mit dabei sind. Also recht deutlich ging es dann auf jeden Fall zu zwischen William O'Connor und Nils Sonnefeld. Shorty, gestern hast du noch gesagt, auf das Spiel freust du dich eigentlich. Wie ist deine Gemütslage nach der Partie?
Ernüchternd. Nils Sonnefeld ist einiges schuldig geblieben und das war sehr übersichtlich. Aber okay, was soll's. Das ist Willie Pence Opener O'Connor. Ja, das ist schon immer der Traumname, mein Traumname gewesen. Und wir hatten viel Spaß zusammen auf der Tour. Er ist ein cooler Typ, ein Hobbyjäger, hat Waffenschein, ich glaube 5 Stück. Ist also wirklich so ein Naturbursche und total egozentrisch dann. Wenn ihm das nicht passt, dann ist er auch laut und hat sich auch schon mit dem Publikum angelegt und hat da Lecken und Kanten. Und da habe ich gedacht, okay, das kann ja vielleicht mal knallen. Neuer gefährlicher Holländer, Linkshänder, schauen wir mal. Ja, und dann war es halt das, was es war. Kann passieren.
Viele würden jetzt sagen, sehr schade, dass er nicht so gegen Martin Schindler im PDPA Qualifier gespielt hat zum letzten Spiel. Ja. Natürlich etwas bitter, wenn man das dann sieht, dass der Gegner dann so eine Partie dann abliefert auf der WM-Bühne. Das hätte Martin sicherlich mehr als auch mit Hand gehabt. Aber gut, so ist es nun mal. 3:0 am Ende der sichere Sieg für William O'Connor, der dann auch am Morgen wieder ran muss. Dazu kommen wir dann später. Ja, das beste Match meiner Meinung nach vom Mittag war dann die Partie zwischen Chris Dobie und Jeff Smith, Moritz. Mhm. Da hat Dobie eine ordentliche Aufholjagd an den Tag gelegt.
Und was für eine, weil der wirkte auch so ein bisschen abwesend am Anfang, oder nicht abwesend, aber so ein bisschen eingerostet. Das war nicht das, was wir die letzten Monate, vielleicht auch Jahre gesehen haben von Chris Dobie und was sich auch irgendwie in seiner Form der letzten Monate wieder gespiegelt hat. Und Jeff Smith hat das mit seiner Erfahrung ganz locker gemacht. Bullseye, den ersten Satz gewonnen, das war schon ein dicker Moment, den er sich da gefischt hat. Und dann musste halt Chris Dobie richtig kämpfen. Und als er dann diesen dritten Satz, als er den eingetütet hat, damit ist das Spiel komplett gekippt. Danach haben beide aber über 110 für den Rest des Spiels gespielt. Also es war nicht der Jeff Smith, der jetzt da irgendwie untergegangen wäre. Es war einfach der Chris Dobie, der unfassbar gespielt hat. Im letzten Satz, ich habe es mir angeguckt, hätte Jeff Smith jedes Mal 12 Darts spielen müssen, um überhaupt irgendeinen Leck zu bekommen, weil Dobie 130 checkt, weil Dobie 81 checkt, weil Dobie zum Abschluss nochmal 14 Darts spielt. Da konnte Jeff Smith ja gar nichts machen.
Trotzdem fand ich zum Beispiel in den ersten beiden Sätzen, fand ich Dobie auch schon stärker. Also Shorty, ich hatte das Gefühl, dass Smith eigentlich, sag ich nicht etwas glücklich, aber schon ja in seiner Art und Weise auch die ersten beiden Sätze gewonnen hat, war dann in den richtigen Momenten einfach zur Stelle. Dobie hat jetzt auch kein gutes Jahr gehabt. Das war mental natürlich auch ziemlich stark, dann trotz 0-2 Rückstand dann nach so einem Jahr das Ding noch zu drehen.
Ja, und da ist wieder dieser Effekt, wenn du schon tot über den Zaun liegst, lässt du es einfach laufen. Du lässt es einfach gehen, du bist nicht mehr ganz so verkrampft, du stehst bei einem 106er-Finish mit dem ersten Dart nicht mehr so ganz unter Anspannung, sondern du probierst es einfach. Du spielst wieder einfach nur Dart und denkst über nichts mehr nach. Und da hat der Dobie sich zum Glück nicht darauf beschränkt, einfach nur die Aufholjagd zu starten, und dann bricht es bei vielen wieder ab, und der das Spiel eigentlich die ganze Zeit angeführt hat, gewinnt es dann auch gefahrlos. Nein, Dobie hat den Endspurt voll durchgezogen und hat, wie Moritz das eben schon erwähnt hat, fantastische Finishes hingelegt, ohne noch einmal zu zucken. So, und das war dann einfach nur laufen lassen. Dieses berühmte Tunnelblick, und vorher verkrampfst du bei den einfachsten Aufgaben, und dann sagst du, na gut, das ganze Jahr war eh schon Grütze, das ganze Ding hier läuft gerade gegen mich, jetzt fällt auch noch die WM mir hier vor die Füße, ja, dann leck mich doch alle am Pleuel, dann lass ich es einfach mal laufen. Und da entspannt er sich und zeigt endlich mal wieder so ein bisschen Kontakt zu dem Chris Dobie, der uns vorher so begeistert hat. Also da ist vielleicht jetzt auch wieder so ein bisschen mehr Selbstverständnis in ihm drin, und ich freue mich auf die nächsten Partien.
Und ich muss auch einen kleinen Wink an Marvin loswerden, weil du hast dich ja in der Vorschau so über die Home Tour 3 so einen kleinen Spruch gegönnt, und dann sagt Chris Dobie nach dem Spiel, dass ihm die geholfen hat. Was machen wir jetzt draus?
Ja, stimmt. Ich hatte das, glaube ich, gestern erwähnt, auch dass er im Finale stand, ne? Also das, ja. Wenn das gut läuft, klar, kann das auch eine gute Trainingsmöglichkeit sein, ne? Also vielleicht haben wir die Home Tour 3 einfach auch unterschätzt.
Darf ich vorstellen, Marvin Pfannenbaum, ihr neuer Politiker für Regionalfragen. Der alte Gottlieb Wendehals ist leider aus.
Ja, ich hoffe trotzdem, dass er nicht zur Home Tour 4 kommt, wenn ich ehrlich bin, aber gut, das ist eine andere Baustelle. Ich denke, damit sind wir für den Mittag durch. Aus deutscher Sicht wurde es dann ja am Abend so richtig spannend. Also Max Hopp hat sein erstes Spiel absolviert, und ich muss sagen, es war sehr souverän. 3:0 gegen Gordon Meffers, hat er nicht viel anbrennen lassen, wurde aber auch ehrlicherweise Shorty nicht so stark gefordert.
Ganz genau richtig, was du sagst. Wir haben ihn genau eingeschätzt, wir haben ihn gestern gut analysiert und gesagt, er hat eigentlich noch nichts auf dem Zettel, was irgendwem Angst macht. Und das hat ihm dann ist ihm wohl kurz vorm Spiel auch eingefallen, weil auch während des Spiels war kurzes Aufbäumen, kurzes Zucken, aber diese Momente übersteht man. Wenn man eigentlich so auch selber unter Dampf steht, wie Max da doch am Anfang ein bisschen zu stark gedrückt hat und da nicht so die Entspanntheit gefunden hat, weil einfach keine Gegenwehr kam. Aber er war am Ende völlig souverän und ganz klar mit 3-0 auch safe durch.
Was fangen wir jetzt mit so einer Partie an? Also viele, man hat natürlich Kraft gespart, aber viele sagen ja auch immer, so ein erster Tester zu Beginn der WM ist auch ganz, ganz nett, Moritz. Wie würdest du das einschätzen?
Ich hatte auch überlegt, schon während des Spiels, wo sortiere ich das irgendwie ein, weil Gordon Mathers sind, weil man ehrlich, die ersten zwei Sätze, die waren ja komplett kappes und da war es dann aber auch gut zu sehen, dass Max Hopp trotzdem deutlich über 90 gespielt hat und seinen Stiefel durchgezogen hat. Das Ding gegen King, das wird ja ganz anders. Und ich sage auch, wenn er das so durchzieht, mit diesem aufgeräumten Eindruck, dann bietet er King eine Partie, die wirklich es in sich hat. Wenn er dann wieder so ein paar krumme Momente drin hat, könnte aber auch von King aufgefressen werden. Aber Max hat jetzt doch gut gezeigt, dass er sich auf der Bühne doch so ganz gut geben kann. 95, das ist super unterwegs und da wird er auch gegen King eine gute Partie mit Sicherheit abliefern können. Ob es reicht, um King umzustoßen, wenn der in voller Form aufläuft, denke, ist aber möglich.
Ja, auf jeden Fall ein guter Auftakt aus deutscher Sicht. So hatten wir uns das auch wirklich erhofft. Schaut die kurze Frage noch zu Max. Es ist ja die deutsche Nummer 2, wir hatten das auch in der Vorschau schon kurz thematisiert. Ist doch schon vielleicht ein bisschen der Druck nicht mehr so ganz stark da, weil die Medien auch mehr über Gaga auch berichten. Vielleicht hilft ihm das ja doch irgendwie.
Ja, natürlich hilft ihm das. Das war ja immer wieder die Achillesferse, dass er den Druck einfach von außen spürt und da Probleme hatte, das abzuschalten. Dann hat er ein gutes Team gefunden, fängt da an, immer stärker zu werden und natürlich entspannt sich die Lage, wenn du dich auch nicht mehr so fühlst, als müsstest du zu allem Rede und Antwort stehen, sondern wenn das Spektrum einfach weiter aufgefächert ist und andere Meinungen auch jetzt abgefragt werden und der Fokus richtet sich auf Gaga. Und da, ja, das wird Max weiterhin zugutekommen, ja, definitiv.
Ja, am Samstag geht es dann weiter für Max Hopp. Die zweite Partie des Abends. Callan Risk gegen James Bailey. 3-1 das Ergebnis zugunsten des Engländers. Risk, Moritz, ist wirklich ein Spieler, der sich jetzt zuletzt wirklich nochmal auch gut verbessert hat. Sehr guter Scorer vor allen Dingen. Und das war auch wohl das Prunkstück, was ihm da zu diesem Sieg verholfen hat.
Absolut. Der erste Dart ist bei ihm der Key, wie man so schön sagt. Wenn der erste reinläuft, dann laufen die anderen einfach mit. Fand es ganz gut. Rod Harrington hat im Kommentar nach dem Spiel auch so den Fokus drauf gelegt. Callan muss an seinem B-Game so ein bisschen arbeiten, weil wenn der erste Dart kommt, dann läuft das, dann spielt der durchweg 100, dann ist alles gut. Aber er hat so ein paar Aufnahmen mit dabei, wo die Darts ein bisschen links und rechts laufen, wo er nicht genau weiß, wo stehe ich jetzt gerade irgendwie. Und das fehlt ihm halt noch, um so wirklich reinzustoßen, weil das ja wirklich einer ist, der jetzt auch schon länger über die Junioren-Touren dabei ist, der jetzt auch sich auf der PDC-Tour einen Namen machen will und deswegen, da muss er irgendwie arbeiten, hat das auch heute gut hingekriegt, weil James Bailey hat ja jetzt nicht wirklich das Tempo forciert und dort ist er ruhig geblieben, hat seinen Stiefel auch im letzten Satz dann runtergespielt, nachdem nochmal die Gegenwehr kam, also von daher von Callan Risk eine aufgeräumte Performance.
Im Interview hat er auch gesagt, in der Pressekonferenz später, dass Bailey alles versucht hätte, also alle Taktiken ausgespielt hat, ja, um ihn irgendwie aus dem Fokus auch zu bringen. Er hat da gesagt, er fühlt sich jetzt deutlich erfahrener und reifer auch damit umzugehen. Ich fand auch, dass Bailey irgendwie komisch agiert hat teilweise. Also ich hatte immer Angst, dass sich beim Jubel der irgendwie auch verletzt. Also ich weiß gar nicht, was er da teilweise nach gewonnenen Lecks da gejubelt hat. Also ich fand das ziemlich, das sah etwas komisch aus, sagen wir so. Aber
ja, der Bull war bullisch. Irgendwie, also und wie er sich dann auch immer über die Schulter so einmal hatte ich das Gefühl, Callan Risk wollte ihn danach äffen und hat das auch einmal so über die Schulter, so diese Hand gehoben, also ja, seltsam ein bisschen.
Aber schon, das ist ja auch das Gefährliche bei solchen Spielern auch. Also Mathers hat ja auch gegen Max viel mit sich selbst gehadert und auch komische Mimiken an den Tag gelegt, versucht sie zu pushen, also die versuchen dann schon auch noch alles irgendwie reinzuwerfen.
Ja, selbstverständlich. Also es gibt ja nun mal einen Gameplan, den du hast, und wenn der einfach nicht aufgeht, weil dein Gegner zu stark ist, versuchst du halt andere Dinge. Und wenn er irgendwo für Anfälligkeiten zeigt, bleibst du da dran. Und als Max das erste Set gewinnt, fängt Mathers an, mit der Meckerei quasi auf einmal endlich Stimme reinzulegen und sagt, ah Mann, das läuft ja überhaupt nicht für mich, so ein Scheiß hier, ich will mich endlich wehren. Und da hat Max sich vorgefeit, leckt mich an dem Arsch und da dreht sich um und geht von der Bühne, damit er das gar nicht erst hört. Weißt du, so dieses, ja, der gibt ja schon auf, jetzt kannst du dich entspannen und so. Und dann lässt dein Druck nach, dein Fokus lässt nach und auf einmal bist du luschig und dem gelingen die schönsten Dinge, weil er völlig entspannt und schon am Aufgeben ist und er schiebt dir die großen Finishes in die Figur. Also das war schon wichtig für Max, sich da wegzudrehen und wegzugehen. Aber so sind wir eben halt alle verschieden. Wir sehen 1 Million verschiedene Wurfstile und sehen auch 1 Million verschiedene Art und Weisen, wie sie das zelebrieren, was sie da ans Board gebracht haben. Ich finde sowas immer witzig, aber auch in den Falle jetzt von dem Bullen fand ich ihn auch sehr bullisch. Ja, also er war noch nicht sehr geübt, wirklich zu zelebrieren, wenn er mal einen guten Moment hatte.
Dann betrat die erste Dame bei dieser WM die Bühne. Gemeint ist Lisa Ashton gegen Adam Hunt. Es war ein packendes Spiel, muss ich sagen. 3-2, das Endresultat dann zugunsten des Hunters. Moritz, im ersten Satz hatte man so ein kurzes Revival bei Ashton. Das Bullfinish wie damals gegen Jan Decker. Also nehmen wir es mal mit, wie ist das Match verlaufen aus deiner Sicht?
Ich hatte in dem Match 1 Million Déjà-vu-Momente an das Match mit Jan Decker. Du sprichst es an, einmal dieses im ersten Satz gewinnt das Ding auf Bull. Ich habe auch schon während der Partie versucht, was rauszusuchen, aber ich bin der Meinung, die 106,7, die Adam Hunter im Schnitt im ersten Satz gespielt hat und ihn verloren hat, das war, glaube ich, das Beste, was jemals eine Frau da im Eli Pelli gegen sich hatte und den Satz trotzdem noch gewonnen. Das war schon einmal sehr stark. Und dann kam wieder Déjà-vu-Moment, denn sie verliert den zweiten Satz 0-3. Das ist ihr vor 2 Jahren gegen Jan Decker auch passiert. Der dritte Satz geht in ein Entscheidungsleck und in was für einer Art und Weise. Also Adam Hunt spielt dann 24 Darter zum Break, 22 Darts, um das Ding zu gewinnen. Und Lisa Ashton hatte nicht einen Dart auf Doppel. Und da hatte ich echt das Gefühl, Mist, die Nummer ist jetzt so ein bisschen über sie hereingebrochen. Und dann kam nämlich die Umkehr, dann kam nicht das Déjà-vu von vor 2 Jahren, sondern Lisa Ashton hat sich dann reingebissen und hat eben noch direkt nach dem 2-1 wieder ein 15-Darter gespielt. Und was viel wichtiger war, da würden alle bei Michael van Gerven und Taylor schreien, im Entscheidungsleck des vierten Satzes spielt sie ein 11-Darter, knallt dann 180 rein und bringt das Match so in den Entscheidungssatz. Das war absolut klasse und dann halt, ja, absolut Mist, dass er da im letzten Satz da die 3 Darts auf der Doppel-8 vorbeiwirft. Adam Hunt checkt 120, der war ja heute auch wunderbar aufgelegt. Also auch für ihn wahrscheinlich ein Moment zu sagen, ich bin da jetzt wirklich angekommen. Auch die Erfahrung vom Grand Slam vielleicht eine Rolle gespielt, zu wissen, wie er jetzt auf so einer Bühne agiert. Und Lisa Ashton, ja, kommt immer näher ran, aber der erste Sieg auf der Bühne will noch nicht fallen.
Ja, das ist so eine Macho-Sperre, finde ich. Ich finde, die Jungs, die spielen außergewöhnlich gut gegen die Frauen auf der Bühne. Also auch dieses Match ging jetzt außergewöhnlich gut von Adam, dem Hunter, um in seine Richtung, weil sie auch noch in diesem Deciding-Ding die 130 tot wirft. Ja, sie wirft nicht über die Double 5, sie wirft ihn in die Single 12 und überwirft sich damit und nimmt den Druck völlig raus aus diesem Leck für den Hunter, um dieses Ding dann zu semmeln. Also von daher, also es war schon viel dann auch unglücklich gelaufen und ich fand das einfach grandios, diesen Elfer zum Gewinn des vierten Sets, das hat beeindruckt. Das hat also wirklich eine ganz klare Leistungskurve nach oben gezeigt. Ansonsten war das toll analysiert. War ein beeindruckendes Spiel von der Lisa Ashton an der Lancashire Rose.
Ja, wenn ich auch sehe, die Probleme für sie sind ja auch nicht die Legs, die sie gewinnt. Ich glaube, da war irgendwo eine Statistik, dass sie alle Legs, die sie gewonnen hat, in 15 Darts und weniger gewonnen hat. Genau, also ja. ein Leg war mal drüber. Und ja, das Problem ist halt im dritten Satz, den darf sie ja nicht abgeben. Ne? Mhm. Wenn Adam Hunter so auch am Eiern ist, muss sie da eigentlich das Zepter ergreifen und rüber marschieren. Das fehlt noch ein bisschen.
Ja, gefühlt, wenn sie wirklich on ist, dann ist sie wirklich, wirklich stark und kann es eigentlich mit jedem fast aufnehmen, aber wenn es mal nicht so läuft, dann läuft es auch wirklich mal wirklich nicht so. Also, ja, gefühlt war wieder mehr drin, sehr bitter auch die 130, die sie überworfen hat in die Single 12, kurz vor Ende des Matches auch, das war auch nochmal so ein bitterer Moment, wo ich dachte, oh, das ist jetzt wirklich sehr schmerzhaft. Sie hat ja auch erzählt, oder es wurde auch bekannt, dass sie fast gar nicht diese Women's Tour gespielt hätte, weil ihr Mann hat einen Herzinfarkt kurz vor Beginn der Women's Tour und sie wusste gar nicht, ob sie am Start geht. Also es war auch kurz vor knapp. das entschieden, dass sie dann doch den Qualifier da die paar Tage spielt. Also auch sehr emotionales Jahr für Lisa Ashton, aber ich denke trotzdem wird sie mit dieser Leistung zufrieden sein. Sie hat sich für die WM qualifiziert, spielt auf der Pro Tour auch eine ordentliche Rolle, hat Hunt zum Beispiel auch vorher zweimal geschlagen. Das hatte Hunt dann auch im Interview noch gesagt. Für ihn war es irgendwie eine ganz schlimme Auslosung, weil er hatte vorher noch nie gegen Ashton gewonnen und jetzt auf der Bühne dann zum ersten Mal. Also ja, keine zweite Fallon Sherrick-Story erstmal, aber trotzdem ja ein Match, was natürlich uns begeistert hat. Das muss man, denke ich, ganz klar so sagen.
Ja, und da werde ich natürlich hier gleich nochmal einen Spoiler abfeuern. Wir haben heute die schöne Nachricht bekommen, dass uns Steffi Rennoch, hier eine langjährige deutsche Top-Spielerin, zu dem Thema sicherlich am 19. im Shortleg in der nächsten Ausgabe dann auch nochmal ein bisschen Antwort stehen sollte, wie man sich danach fühlt, wenn man wirklich so nah dran war, nach all dieser Vorbereitungszeit. Freue ich mich schon drauf.
Ja, absolut. Steffi Rennoch war ja auch schon mal bei uns im Podcast, damals zum Damenthema. Und dann werden wir zusammen mit der Steffi auch über das Match von Dieter Hettmann dann reden können, die ja dann auch ihr Erstrundenspiel absolviert hat. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Schauen wir noch auf das letzte Spiel des Tages. Glenn Down gegen Diogo Portella. Portella gestern der Spieler mit dem emotionalsten Auftritt. Down zuletzt nach seiner Covid-Erkrankung ein bisschen, ja, weg vom Weg gekommen, Moritz, und auch heute war das ein wirklich komischer Auftritt, muss ich sagen, schwer einzuschätzen, was Damund hier zuzutrauen ist, also wirklich überzeugt mich das jetzt nicht.
Überhaupt nicht, also der Engländer würde sagen, rusty, so ein bisschen eingerostet irgendwie, da kamen ja dann auch so die Momente auf, dass er jetzt 7 Spiele hintereinander verloren hat, auch gegen Gegner, gegen die man es nicht erwarten würde. Was ihm heute wirklich alles gerettet hat, war die unfassbare Doppelquote. Spielt da eine 64% ins Board und da hat er auch teilweise Momente dabei gehabt, wo er hohe Finishes auch wieder so in diesem typischen Bereich irgendwie wegnimmt. Gerade im letzten Satz die 112 nach dem Portella einen Satzdart vergeben hat. Das sind so Momente, wo man weiß, jupp, der Mann, der hat's echt drauf. Aber ansonsten war das ganz, ganz komisch, was er da gespielt hat. Ich konnte es mir auch nicht so richtig erklären. Der wirkte nicht ganz bei sich und hat, glaube ich, einiges noch vor sich vor dem nächsten Spiel. Sollte vielleicht auch mal sagen, dass er die Darts ganz weglässt und einfach ein bisschen den Kopf frei macht, weil der schien gar nicht frei zu sein heute.
Er hat ja dann auch Shorty nach seinem zweiten Satzgewinn die Darts im Board stecken lassen. Also einen Dart hat er mitgenommen, den er über hat, und zwei hat er drin gelassen. Das habe ich auch noch nie gesehen.
Nee, Herr Lokal, muss er, glaube ich, gesehen. Also es gab ja nur wirklich Kuriositäten und da muss man auch erstmal eine Lücke finden. Da hat er uns was Schönes gezeigt, wie doof ein Spieler gucken kann, wenn er dann sogar in der Pause von dem Stärkeren behindert wird und sagt, du trainierst hier nicht. Kannst du vergessen. Ich fand's eigentlich wirklich brüllend komisch, wenn Glenn Durant nicht geguckt hätte, als würde er am liebsten jemanden häuten. Also der kam mir unwahrscheinlich aggressiv vor. Sehr fokussiert, vor beim Walk-On auch kein Blick in Richtung Portella und hat dann auch im Interview hinterher nochmal gesagt, ich habe so viel trainiert, so viel mit der Familie quasi gebrochen in der Zeit und gesagt, nix, ich muss ja ans Board, ich muss wieder in die Spur kommen. Das war dann Katastrophe und dann habe ich ja auch ganz viel mit Gaga Clemens gespielt und da wieder online irgendwie Fuß zu fassen. Das ist natürlich nach so einer Vorstellung von ihm irgendwie nicht unbedingt die Tadelung für Gaga, aber er hat ihn da wieder aus dieser letzten Misere rausgekriegt. Also Glenn Durant hat heute eine Körpersprache gehabt, die wir noch nicht gesehen haben. Aber bis jetzt scheint ihm ja auch immer die Sonne aus dem linken Knie. Also von daher, jetzt ist die PDC mal ein bisschen Arbeit. Jetzt muss Leistung reproduziert werden, immer und immer wieder. Sonst gehst du ganz schnell wieder die Leiter runter. Das merkt er jetzt. Und nun muss er produzieren. Also werden wir ein bisschen aggressivere Spielweise vielleicht von ihm jetzt sehen. Bin gespannt drauf auf die nächsten Partien.
Finde ich schön, dass du es angesprochen hast, weil das hat er, glaube ich, auch danach gesagt. Ich bin der Premier League Champion. Ich bin der, von dem man erwarten müsste, dass er bei der PDC jetzt mehr kann. Und das merkt er, glaube ich, schon.
Ja, und er hat auch gesagt, dass ich schäme für sein Verhalten auf der Bühne teilweise. Das hat er auch noch nachgeschoben. War einfach ein bisschen komisch. Zu Portella noch wahrscheinlich kurz. Es war vielleicht ein bisschen viel jetzt für ihn. Also wenig Zeit gehabt, das zu verarbeiten. Gestern dann noch dieses Sky-Sport-Interview mit den englischen Kollegen vorher. Ja, 79 Average. Es war, denke ich, einfach ein bisschen zu viel, aber trotzdem für Portella. Da war der Tag gestern derjenige, über den er, denke ich, noch in seinem Leben später berichten wird. Das sollen die Spiele des Mittwochs gewesen sein. Kommen wir zu unseren beiden Kategorien, denn auch heute küren wir natürlich wieder das Match des Tages und auch den Spieler des Tages. Ich bin gespannt, heute ist die Auswahl ja etwas größer als gestern und würde dich jetzt bitten, Shorty, dein Match des Tages vorzustellen.
Ja, mein Match des Tages ist das Comeback von Lobi. Das hatte viel Schönes, weil Smith hat alles genutzt, aber diese Szene im vierten Set, wo sie beide bei 170 stehen und beide bei 25 Rest landen, danach beide mit 180 aufschlagen und dann dieser sagenhafte Endspurt, in dem sich die Körpersprache von Doby irgendwie zu einem wirklichen Hollywood wandelt, war beeindruckend, hat er wunderbar gemacht. Aber Spieler des Tages ist für mich die Entwicklung der Lisa Ashton gegen Adam Hunt mit all den Déjà-vu, die sie hier angesprochen hat, habe ich hier auch gesessen und gedacht, mal sehen, wie sie jetzt spielt. Und sie hat einen hervorragenden Abschluss für Set 4 gefunden, der mir einfach Respekt abbringt. Und hätte sie die 130 beim Stand von 1-2 hinten nicht überworfen, sondern nochmal eine Chance drauf gekriegt, bin ich mir nicht so sicher, ob das Ding nicht bei 2-2 in den Deciding weggegangen wäre. Also von daher ist sie für mich so ein bisschen die Spielerin des Tages mit der Entwicklung, die man bei ihr nur sehen kann von WM zu WM leider bis jetzt. Das Spiel des Tages ist aber das von Chris Doby gegen Jeff Smith.
Moritz, wie sieht da deine Einschätzung aus?
Sind wir, glaube ich, sehr harmonisch unterwegs, aber ich drehe es jetzt einfach um. Ich sage, Hunt gegen Ashton war für mich das Match-Spiel des Tages und Doby der Player of the Day, weil wir da in den letzten drei Sets nochmal was draufgepackt hat. Shorty hat es angesprochen, dieses 106er Checkout, wo sich Smith nach 9 Darts auf Doppel schon gestellt hatte und dann auch mal die Emotionen rauslässt. Das war ich habe es von ihm auch nicht erwartet. Das war einer dieser Seeds to Struggle, wo alle vorher gesagt haben, auch der Doby, der hat jetzt die letzten Wochen nicht gut gespielt. Und wenn der jetzt gegen einen Smith oder einen Barry spielt, ich meine, zu der Kategorie habe ich ja auch gezählt vor der WM, dass ich dann gesagt habe, boah, ob der Doby da bereit ist. Aber hat ja auch danach gesagt, schreibt mich bitte nicht ab und deswegen mental auch sehr stark sich da rauszuziehen.
Seeds to Struggle ist eine gute Überleitung zum morgigen Nachmittag, denn da kommt es unter anderem zur Partie zwischen Daryl Gurney und William O'Connor. Das war ja auch so eine Partie, wo wir in der Vorschau gesagt haben, Gurney zuletzt echt nicht gut unterwegs, da trauen wir dem Qualifikanten, in dem Fall ist William O'Connor, durchaus einen Sieg zu. Außerdem die Partien Madas Rasma gegen Toru Suzuki, Mike Tedeker gegen Edward Shotchi Folks, Ryan Murray gegen Lawrence Ilagen und wie gesagt Gurney gegen O'Connor. Shorty, wenn du jetzt zu den Wettanbietern gehen müsstest, würdest du dein Geld auf Gurney oder O'Connor setzen?
O'Connor.
Klare Sache.
Okay. Brauche ich gar nicht lange nachdenken. O'Connor, zack.
Moritz, würdest du das auch so sehen?
Bring mich nicht in Bedrängnis. Was habe ich denn getippt im Tippspiel? Ich weiß es nicht. Ich sage aber irgendwie auch O'Connor. Auch wenn er heute nicht das gespielt hat, was er vermutlich kann. Aber glaube, das wird morgen ein ganz anderes Spiel. Gurney kann uns auch wieder überraschen wie Doby, aber O'Connor macht's.
Dann noch die Spiele des Abends. Luke Woodhouse gegen Jamie Lewis. Dann haben wir noch Ron Mühlenkamp gegen Boris Kritschmer, einer der Top-Partien von Shorty der ersten Runde. Dann Ryan Searle gegen Danny Lorby Jr. und Jose de Sousa wird sein erstes Spiel absolvieren gegen Ross Smith. Da sind jetzt zwei Partien dabei, die für mich so ein bisschen herausstechen. Das ist dann Mühlenkamp gegen Kritschmer und de Sousa gegen Ross Smith. Shorty, glaubst du an irgendeine Überraschung am Abend?
Ich glaube, dass Ross Smith gegen die Sousa gewinnt und das würde ich eine Überraschung nennen.
Überraschung auf jeden Fall, ja. Sehe ich auch so. Also, ist das eine Überraschung wäre.
Du siehst es so, als dass es eine Überraschung ist? Oder siehst
genau.
Du,
dass nee, das ist, dass es eine Überraschung wäre. Ich sehe das Sousa schon vorne. Also, aber
der Zeitstärkere ist klar die Sousa, aber ich glaube, Ross Smith gewinnt die Kiste. Und das wäre schon überraschend.
Ja, definitiv. Das wäre schon eine kleine bis mittelgroße Überraschung, wo man Ross Smith natürlich nicht abschreiben sollte. Moritz Mühlenkamp Kritschmer, wer ist da für dich der Favorit?
Ist für mich ein 50-50-Game, aber Ron Mühlenkamp, der hat auf der WM-Bühne auch schon starke Dinger gezeigt, deswegen irgendwie habe ich ihn so ein bisschen vorne, vielleicht die WM-Erfahrung, aber ich meine, Kritschmer ist ja auch jetzt keiner, wo man sagen könnte, der hätte keine Erfahrung, die er mitbringen kann. Ist für mich tatsächlich so sehr ausgeglichen, aber ich sage trotzdem irgendwie, dass Mühlenkamp das macht. Auch Gefühl.
Gut, dann sind wir doch für heute durch. Unsere Einschätzung zu morgen habt ihr. Die Spiele vom Mittwoch haben wir analysiert. Morgen dann, wie gesagt, wieder 8 Partien, 2 Sessions, Darts satt auf jeden Fall und auch am Abend dann wieder unsere neue Ausgabe von Shortleg. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank an Moritz und Shorty für heute.
Danke.
Gerne, so ein Fest.
Und morgen gibt es dann wieder eine neue Ausgabe. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Ciao.
Niederlei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.